Ich lese uns heute die Verse 1 bis 9 aus dem 9. Kapitel der Apostelgeschichte, wo es ja um die Umkehr des Saulus ging, der ja doch fest geankert war auf der Seite des Gesetzes und die Gnade Gottes in Jesus Christus noch nicht erkannt hatte. Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden wieder die Jünger des Herrn und ging zum hohen Priester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Schulen, auf dass, so er etliche dieses Weges fände, Männer und Frauen, er sie gebunden führte nach Jerusalem. Und da er auf dem Wege war und nahe an Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach: Herr, wer bist du? Der Herr sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, wieder den Stachel zu lücken. Und er sprach mit Zittern und Zagen: Herr, was willst du, dass ich tun soll? Der Herr sprach zu ihm: Stehe auf und gehe in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen und waren erstarrt, denn sie hörten die Stimme und sahen niemand. Saulus aber richtete sich auf von der Erde, und als er seine Augen auftat, sah er niemand. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn gen Damaskus. Und er war 3 Tage nicht sehend und aß nicht und trank nicht. Eine gewaltige Begebenheit, die deutlich macht, dass Gott immer stärker ist als jegliche Kraft in dieser Welt. Das Problem der damaligen Zeit und der heutigen Zeit ist immer bei den Menschen dasselbe. Sie versuchen mit ihren Gedanken Gott zu erfassen. Was sie nicht erfassen können, muss bekämpft werden, muss falsch sein. So steht es ja durch den Mund des Propheten Jesaja gesagt und geschrieben in Jesaja 55, wo Gott sagt in Vers 8: Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist denn die Erde, sind auch meine Wege höher denn eure Wege und meine Gedanken denn eure Gedanken. Die Menschen unter dem Gesetz, sie dachten, sie könnten Gott verstehen und gaben sich große Mühe, Gott zu gefallen. Und es gibt auch heute viele, auch selbst unter denen, die sich Christen nennen, die glauben, Gott zu verstehen. Und was ist das Resultat? Sie machen sich auf, weil sie Gott verstehen, aus ihrem Verständnis ihm zu dienen. Und unterm Strich ist alles ohne Frucht und falsch. Zu der damaligen Zeit, als die Nachfolge Jesu aufbrach, Pfingsten geschehen war, Menschen erfasst wurden vom Geist des lebendigen Gottes, darunter geführt wurden zu dem guten Werk Gottes, gab es diesen Widerstand aus der Vernunft. Die Menschen in Israel, aber auch woanders, die einfach von ihrem Kopf, vom Denken her nicht verstehen konnten, was Gnade bedeutet, was Nachfolge Jesu bedeutet, machten sich auf, diese Lehre zu bekämpfen und diese Menschen, die sowas verkündigen, auszuschalten. Doch die Kraft der Gnade Gottes ist größer als die Kraft des Gesetzes. Die Bekehrung des Saulus zeigt diese Kraft der Gnade Gottes dem Gesetz gegenüber auf. Saulus war ja ein Zeuge der Steinigung des Stephanus. Stephanus, der von der Gnade geredet hat, nicht vom Gesetz. Von der Gnade, die allein in Jesus Christus offenbar gemacht worden ist und die Seele gesund macht und heilt. Hätte er vom Gesetz gesprochen, wäre er nicht gesteinigt worden. Aber er sprach von der Gnade und das muss ausgemerzt werden. Das kann ich nicht denken. Weil ich es nicht denken kann, kann es nicht wahr sein. Muss also diejenigen, die von solcher Sache reden, ausgeschaltet werden, gesteinigt werden. Er sprach also von der Gnade der Vergebung aller Schuld durch das Kreuz auf Golgatha, durch das Blut des Lammes, durch die Auferstehung von den Toten in Jesus Christus. Und liebe Geschwister, auch bis zum heutigen Tag wird diese Gnade verfolgt. Dieses neue Leben wird verfolgt. Wenn Erweckung auf dieser Welt geschieht, aufgrund dieser Gnade, wird sie angefeindet. Sie wird mit Worten und wenn es geht, mit Taten zunichte gemacht. Bis zum heutigen Tag verfolgt der Gesetzliche den Begnadigten. Das kann man sogar innerhalb von örtlichen Gemeinden manchmal finden. Warum gibt es da Zank und Streit? Meistens nur deswegen, weil der Gesetzliche mit dem Leben der Gnade nicht einverstanden ist. Und fordert von dem, der unter der Gnade lebt, gesetzliche Taten. Und wenn er das nicht so macht, wie ich mir das vorstelle, muss ich ihn irgendwie bekämpfen. Muss ihm unterstellen, dass er nicht gläubig ist. Saulus hatte Gefallen am Tod des Stephanus. Er wollte seine Erkenntnis, das Leben nach dem Gesetz, höher achten als das, was dort gesagt wurde von der Gnade. Saulus verfolgte also nicht nur die Gemeinde oder den Zustand der Gnade in Jesus, sondern zugleich war er ein aktiver Vertreter, das müssen wir einfach in diesem Zusammenhang sehen, Vertreter derer, die die Seligkeit allein durch das Gesetz suchten, durch ihr anständiges Leben, durch ihr anständiges Denken, durch ihre anständigen Taten am Nächsten. Darin suchten sie die Seligkeit. Und das ist ja auch ein Aushängeschild bis zum heutigen Tag in den Religionen. Man sucht eben durch gute Taten, nicht? Wir hatten ja vor nicht langer Zeit auch den Ramadan und danach eben das Zuckerfest und gute Taten für die Nächsten. In dieser Religion sucht man durch gute Taten, Gott gnädig zu stimmen und ihm zu gefallen. Und je mehr man davon hat, von den Taten, desto größer ist die Chance, bald zu ihm zu gelangen. In der Urfassung dieser Richtung des Islam heißt es ja, dass jeder Moslem irgendwann zu Gott kommen wird. Das ist so die Lehre, die die katholische Kirche auch übernommen hat, des Fegefeuers. Aber wenn man viele gute Taten hat, bis hin zum Selbstmord oder zum segensreichen Mord vor Gott, wenn man sein Leben missachtet, kommt man schneller zu Gott. Also das heißt, hier heißt es ja nicht, man ist ausgelöscht, wie es die Zeugen Jehovas sagen, sondern man muss dann durch die Hölle gehen in der Ewigkeit, bis man irgendwann der Gnade des Gottes ausgesetzt sein kann. Aber hier wurde Gnade verkündigt, Gnade, die sofort greift in Jesus Christus, weil Gott sie geschenkt hat, weil er seinen Plan geoffenbart hat. Saulus also war nicht nur ein Verfolger dieser Gnade, sondern er wollte auch eine Selbstbestätigung beibehalten, die aufgrund seiner Werke, aufgrund des Verdienstes ihm die Seligkeit gibt. Denn wenn die Gnade wirklich greift, dann ist ja alles, was ich nach dem Gesetz und guter Meinung getan habe, null und nichtig. Das darf doch nicht sein. Man darf mir doch gar nicht absprechen, dass ich ein guter Mensch bin und viel Gutes getan habe. Wenn das jemand tun kann, dann bricht ja mein ganzes Lebensgebäude zusammen. Aber das ist dann auch gut, weil das Gebäude Gottes dann Raum greifen kann. Und vor diesem Zustand haben bis zum heutigen Tag viele Menschen Angst. dass ihr eigenes Leben so in Frage gestellt wird, dass da gar nichts Gutes ist, was Gott gefallen kann. Aber das ist der Punkt, um die Gnade empfangen zu können. Später hat ja dieser Saulus, der sich dann bekehrt hat und Paulus hieß, im Galaterbrief Folgendes geschrieben: Das geht genauso zu wie damals, dass der nach dem Fleisch Geborene den verfolgte, der nach dem Geist geboren ist. So geht es auch jetzt. So wie Ismael und die Nachkommenschaft den Isaak verfolgte, und das ist bis zum heutigen Tag, so geht es auch jetzt. Oder im Philipper 3, Vers 4, beschrieb er die Stellung, seine hohe Stellung, die er zuvor gehabt hat, bevor er sich bekehrte und die doch eigentlich von allen anerkannt wurde. Eine Stellung nicht unter der Gnade, sondern unter dem Gesetz. Obwohl ich auch habe, so in Philipper 3, Vers 4, dass ich mich Fleisches rühmen könnte, wenn ein anderer denkt, er könnte das tun, dann kann ich das noch viel mehr. Ich bin da noch verankerter in den guten Taten und im Gesetz, der ich am achten Tag beschnitten bin, einer aus dem Volk von Israel, des Geschlechts Benjamin, ein Hebräer von Hebräern und nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde und nach der Gerechtigkeit im Gesetz gewesen, unsträflich. Unsträflich. Was ist das für ein Leben? Alle guckten auf ihn. Der Saulus, toll. Und jetzt unter der Gnade zugeben, das war alles nichts. Das ist ein Weg, dem viele aus dem Wege gehen, so möchte ich es mal sagen. Und da hatte auch er Schwierigkeiten, aber Gott sah sein Herz an. Im Korintherbrief 2. Korinther 12, Vers 1 sagte er: Das Rühmen, so sagt er es im Nachhinein, ist mir nichts nütze. Das Rühmen ist mir nichts nütze. Vorher war der Ruhm groß. Aber Gott muss ihn überzeugen, dein Ruhm ist nicht der Ruhm Gottes. Dein Ruhm ist menschlich, wie es Jakobus sagt, irdisch und teuflisch. Er führt dich nicht auf den Wegen des wahren Lebens. Wir können daraus lernen, dass die Gnade Gottes in Jesus allein zum Leben führt. Nichts anderes. Die Gnade Gottes in Jesus allein. Und jeder Eigenruhm oder jedes sich verlassen auf eigene Werke zum Heil streitet gegen die Gnade Gottes. Darum sagt Paulus auch später in dem Philipperbrief, Kapitel 3, Vers 3, wir rühmen uns von Jesus Christus und wir verlassen uns nicht auf Fleisch. Und in Vers 7, was mir früher Gewinn war, das habe ich um Christi willen jetzt für Schaden geachtet. Jetzt verlassen wir uns auf die Gnade. Das hatte er dadurch, durch dieses Damaskus-Erlebnis gelernt. Der Kampf des Gesetzes gegen Gnade geht immer bis zum Tod. Entweder durch den Versuch, die Gnade gegenstandslos zu machen, so wie das ja auch in den Religionen der Fall ist, dass man sagt, nein, nein, das kann nicht sein, dass du dir einfach die Sünden vergeben sind. Du musst dir das verdienen, das Heil Gottes verdienen. Die Gnade ist gegenstandslos, zumal ja Christus nicht Gott ist, nicht wahr? Er kommt zwar im Koran auch als Prophet vor, wurde auch als solcher groß dargestellt. Aber er ist nicht Gott. Und wenn er nicht Gott ist, dann kann er auch nicht diese Gnade bestimmen. Und aus ihm kann nicht diese Gnade fließen. Das wird ja alles in Frage gestellt. Also entweder muss ich den Versuch unternehmen, die Gnade gegenstandslos zu machen, oder ich muss die Verkündiger derselben aus dem Wege räumen. Ich muss sie töten. Und das geschieht ja auch heute durch die IS, werden ja auch die Vertreter der Gnade. Das ist ein besonderes Ziel. Zum einen die Vertreter derer, die die Gnade, zukünftige Gnade verheißen. Wie es geschrieben steht, das sind die Juden, die auf den Messias warten, und auch die Christen, die die Gnade verkündigen, werden getötet. Und das ist im Übrigen ganz interessant, nebenbei gesagt, es ist ja jetzt der dritte Anlauf dieser Richtung, die ja erst Anfang des 6. Jahrhunderts entstanden ist. Ja, aus dem arabischen Bereich entstanden ist und dann sich ausbreitete über Palästina damals bis in Syrien und diese irakische Gegend und nachher nach Europa. Von Nordafrika über Spanien. Und dort haben sie eine gewisse Zeit regiert und wollten nach Frankreich. Und dort wurde dann durch den Großvater von Karl dem Großen in einer großen Schlacht Gnade gegeben, dass sie zurückgedrängt wurden. Später kamen sie noch einmal auch über Österreich und wurden in Wien gestoppt. Heute kommen sie von allen Richtungen und schleusen ihre Leute zunächst nach Europa, um dann von innen das Land auszuhöhlen. Das heißt, die Nachkommenschaft Ismaels hat nicht aufgegeben, die Weltherrschaft zu suchen. Hier streitet das Gesetz nach wie vor gegen die Gnade. Saulus ließ sich vom Hohen Rat in Jerusalem Schreiben geben, Vollmachten zur Verhaftung, Verurteilung und Töten der Christen. Und er bekam sie auch. Er bekam sie. Er konnte bis nach Damaskus gehen, der Hauptstadt von Syrien, und durfte diese in Anführungsstrichen Ketzer, die sich auf die Gnade beriefen, verfolgen. Sie sind nur deswegen verfolgt worden. Sie haben ja nicht gegen das Gesetz gesprochen, aber sie haben die Weiterführung des Weges Gottes bezeugt in Jesus Christus, die Gnade. Und darum waren sie Ketzer. Gott aber prüft das Herz des Einzelnen, auch derer, auch der Widersacher. Warum machen sie das? Er prüft auch bei den Gesetzlichen, welche Argumente oder welches Motiv sie eigentlich haben. Gott sah bei diesem Saulus, dass er eigentlich ihm dienen wollte, Gott dienen wollte, aber mit Unverstand. Und er sieht auch unter den Menschen heute und sicher auch in unserem Leben, dass wir ihm gerne dienen wollen und manchmal völlig daneben sind, völlig mit Unverstand. Weil wir glauben, dass es Gottes Wille, ohne zu wissen, dass es Gottes Wille ist. Wir tun Dinge in guter Meinung, aber wissen nicht, ob es Gottes Wille ist. Aber der Herr prüft unser Herz und so hat er auch das Herz des Saulus geprüft. Und er bekannte ja später in dem Brief an Timotheus und sagte, ja, ich war ein Verfolger der Gemeinde, ein Verfolger, aber ich habe es aus Unwissenheit getan. Und das hat Gott gesehen. Und dasselbe hat er dann bescheinigt seinen Volksgenossen, den Juden in Römer 10, Vers 2. Er sagt, sie eifern um Gott. Sie eifern wirklich, aber mit Unverstand. Und das sieht Gott auch. Er ist ja barmherzig. Er sieht, wenn Menschen ihn wirklich von ganzem Herzen suchen. Und da steht dann auch geschrieben in Jesaja 53, selbst die Starken will der Herr zum Raube haben. Die stark verankert waren im Gesetz, mit guter Meinung Gott gedient haben, die will er auch zum Raube haben und zu sich ziehen. Jesus Christus begegnete Saulus vor Damaskus, um ihn die Frage nach der Wahrheit in ihm auszulösen und zu dieser Wahrheit durchzudringen. Saulus wollte ja nicht Gott verfolgen, keineswegs, sondern er wollte nur alles Falsche verfolgen, alles Falsche. Und hier ist auch ein Punkt, den wir uns sagen sollen, eine Gefahr, wenn wir glauben, Falsches zu verfolgen, könnten wir vielleicht sogar Falsches verfolgen. Das heißt also, wir können uns verlaufen. Deswegen ist es gut, wenn wir nicht das Falsche verfolgen, sondern für das Richtige sind. Das ist besser. Denn ansonsten kann uns das Gleiche passieren wie Saulus, dass wir auf diesem Weg der Verfolgung gegen Falsches sogar Gutes für falsch halten. Jesus begegnete diesem Saulus und wollte in ihm diese Frage aufwerfen: Was ist eigentlich richtig und gut? Als nun Saulus niederfiel vor der Erscheinung Jesu, kam in ihm diese Frage auf: Wer bist du? Und liebe Geschwister, auch hier können wir ein wenig stille werden und uns selbst abfragen, ob wir wissen, wer Jesus ist. Diese Frage war einfach berechtigt, denn ich muss doch wissen, wem ich folge und wodurch ich ihm folgen kann. Wenn ich ihn nicht kenne, kann ich ihm nicht folgen. Dann nehme ich nur an, dass er meint, dass das und das und das gut ist. Wir müssen ihn kennen. Und insoweit, wie wir Jesus kennen, können wir uns auch von ihm leiten lassen. Wer bist du? Denn wer Jesus folgen will, muss wissen, wer er ist. Durch Zeichen und Wunder löste Jesus auch in seinem Erdenleben diese Frage immer wieder aus unter den Menschen. Und es war gut, dass sie gefragt haben. Und es ist auch gut, wenn wir fragen: Herr Jesus, wer bist du eigentlich? Der Heilige, der Gerechte? Oh, dann musst du es sein, der mich leitet. Ich habe davon keine Ahnung. Wer bist du? Diese Frage wurde schon gestellt, als Jesus mit seinen Jüngern über den See Genezareth fuhr, in Lukas 8, Vers 25. Und dann auch der Sturm, in den sie gekommen waren, sich aufgrund des Wortes Jesu legte. Wer bist du? Mit wem haben wir es eigentlich zu tun? Das ist eine sehr wichtige Frage für uns, denn unser Leben wird dann von der Antwort bestimmt. Als Jesus mit den Jüngern in Caesarea Philippi war, Matthäus 16, Vers 13, fragte er ja auch: Für wen halten mich die Menschen eigentlich? Aha, großer Prophet. Ja, das sagen heute noch viele, ne? Ja, vielleicht Johannes der Täufer, der von Toten auferstanden ist. Ja, und was sagt ihr, kam dann die Frage. Wer bin ich denn für euch? Und durch den Geist des himmlischen Vaters konnte Petrus allein die richtige Antwort geben. Und das löste ein Schrecken aus. Gott, Gottes Sohn, ja, wo bleib ich denn dann? Das müssen wir alles mit in Betracht ziehen. Wenn hier Saulus fragte: Wer bist du? Oder denken wir, als Jesus seine Gottessohnschaft bezeugte in Johannes 8, Vers 25, dann kam so ein Widerstreit in den Herzen der Zuhörer auf, dass sie auch fragten: Wer bist du denn, dass du so mit uns reden kannst? Dass du den Anspruch auf unser ganzes Leben stellen willst, das Gesetz einfach nicht mehr als den Weg der Seligkeit bezeichnet? Wer bist du denn? Eine wichtige Frage. Und selbst der hohe Priester später, als Jesus da vor dem Gericht des Hohen Rates stand, kam mit der Frage: Sag uns, wer du bist, ob du Christus bist. Denn wenn du Christus bist, muss sich unser ganzes Leben ja verändern. Dann können wir nicht mehr das sein, was wir jetzt sind. Herr, wer bist du? Es ging also nicht um das Zerbrechen der Verfolgungskraft bei Saulus allein, sondern es ging um die einladende Gnade Gottes in Jesus. Ähnlich wie auch Jesus am Jakobsbrunnen mit der Samariterin sprach. Wenn du wüsstest, wer mit dir redet, dann würdest du ihn bitten, dass er dir was zu trinken gibt. Da würde sich deine Frage stellen und deine Handlung ändern, wenn du wüsstest. Du musst also wissen, wer mit dir redet. Es ging also vor Damaskus um dieses. Die einladende Gnock Gottes in Jesus. Ich rede mit dir, der lebendige Gott. Erkenne das. Wenn wir Jesus als das wirkliche Leben in dieser Zeit und für die Ewigkeit erkennen, ihn, der sein Blut für uns zur Erlösung von Sünde und Tod gegeben hat, sind wir bereit, alles Eigene, alles Selbsterwählte und das Sichtbare für ihn aufzugeben. Wenn wir erkennen, wer er ist, halten wir nichts mehr zurück, uns selbst nicht und auch nicht das Sichtbare. Und das sollte Saulus auch erkennen. Halte nicht das Gesetz fest, du irrst dann. Wenn du mich erkennst, dann weißt du, dass es jetzt einen anderen Weg gibt. Und später beschrieb auch Saulus als Paulus dann in 1. Korinther 13 genau das. Er sagte dann, ich lese nur die ersten Verse mal vor, in diesem Zusammenhang. Ja, wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redet und hätte der Liebe nicht, das wäre alles nichts Nütze. Oh ja. Und wenn ich weissagen könnte, wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse und hätte allen Glauben, so dass ich Berge versetze und hätte der Liebe nicht, wäre alles nichts. Und wenn ich meine Habe den Armen gebe und mein Leib brennen ließe und hätte der Liebe nicht, wäre es nichts Nütze. All das spielte sich unsichtbar vor Damaskus auch ab. Du kannst machen, Saulus, was du willst mit dem Gesetz. Du kannst es interpretieren. Aber hast du nicht die Liebe Gottes in Jesus in deinem Herzen, ist alles vergebens. Nützt nichts, gar nichts. Was will Gott? Diesen Punkt möchte ich noch anreißen. Als Saulus nun vernahm, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, ihm erschienen war, in diesem Licht vom Himmel und dann erkannte, dass sein Denken über Gott und über Gottes Wille für die Menschen gar nicht richtig war, wurde er sehr klein. Es erwuchs in ihm dann die Frage, die einzig richtige, ja, dann die Frage, was willst du, dass ich tun soll? Ich weiß es nicht mehr. Was willst du? Er hatte dann nur noch diese eine Frage. Wir können daraus lernen, wenn jemand Jesus Christus und sein Werk der Gnade und diese Erlösung erkennt, kann dieser Mensch nur diese Frage noch stellen nach dem Willen Gottes. Was willst du? Das spielt gar nicht mehr mein Denken und meine Vorstellung irgendeine Rolle, sondern nur noch, was willst du, dass ich tun soll? Denn was Gott in seiner Gnade durch Jesus Christus getan hat und immer noch tut, ist undenkbar. So wie wir es in Jesaja 55 gelesen haben. Meine Gedanken, spricht er, sind nicht eure Gedanken. Ihr könnt das nicht denken. Ihr könnt es nicht fassen und begreifen. Aber ihr könnt es im Glauben annehmen. Es ist undenkbar, es ist für den Menschen nicht ergründbar. Der Mensch muss sich führen lassen von der Gnadenhand Gottes. Der Herr sagte ja in Vers 5, diese Worte möchte ich nochmal hier vorlesen, in Vers 5 von der Apostelgeschichte. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, wieder den Stachel zu löcken. Wenn wir den untersuchen, was das ist, dieser Stachel, dann lesen wir auch in 1. Korinther 15, der Stachel des Todes ist die Sünde. Saulus, es wird dir schwerfallen. Du wirst die Sünde nicht besiegen. Auch nicht durch das Gesetz. Es wird dir schwer werden. Du wirst daran scheitern und kaputt gehen. Ja? Denn der Gesetzliche wird mit seinem Handel niemals die Gnade Gottes erreichen. Er wird niemals die Gnadengaben und die Frucht des Geistes erreichen, die Früchte. Er wird sie aber auch nicht aus dem Mittel tun können und überwinden können. Sie steht fest da. Denn nur die Gnadenkraft und das Gnadenleben in dem Menschen, in dem Gläubigen, nur das kann von Gott geschenkt werden. Das ist nicht verdienstbar. Auf die Frage, was willst du, dass ich tun soll, hat Jesus gleichsam diese Antwort bereits ja schon den ersten Jüngern gegeben. Was hat er zu den Jüngern gesagt am See Genezareth, als er sie rief? Matthäus 4, Vers 19, er hat nur ein Wort gesagt, kommt, folgt mir nach. Er hat nicht gesagt, mach dies, mach jenes, mach hier. Kommt, folgt mir nach. Wenn ihr mir nachfolgt, dann werdet ihr auf der richtigen Spur sein. Oder in Matthäus 19, Vers 21, schaut von euch weg. Da geht es ja um diesen reichen Jüngling. Ja, was muss ich denn noch tun? Jesus hat nicht gesagt, ja, komm, folge mir nach. Lass alles stehen, komm, folge mir nach. Ach so, ist ja was ganz Neues. Ja, ja, mehr nicht. In Markus 1, Vers 17, wo er dann sagte, auch am See Genezareth zu den Fischern, ich will euch zu Menschenfischern machen. Kommt, folgt mir nach. Oder den Matthäus in Markus 2, Vers 14. Levi stand dort und er hat einfach gesagt, komm, folgt mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Und darum sprach Jesus auch in Lukas 9, wer das nicht tut, wer zurücksieht, der ist nicht geschickt zum Reich Gottes. Nur wer nachfolgt. Gnade lädt also zur Nachfolge ein und nicht zu eigenen Aktionen, zur Nachfolge Jesu. Und zwar Nachfolge bis zum Tod. Johannes 21, Vers 19, wo Jesus mit Petrus sprach darüber, dass er ihm dienen sollte und ihm auch zeigte, welches Todes er sterben sollte. Komm, folge du mir nach, nicht? Petrus hatte ja die Frage, ja, was ist denn da auch mit Johannes? Jesus sagte, da er ihm das alles erzählt hatte, in Vers 19b, folge mir nach, ist alles. Folge mir nach, bleib in meiner Nähe, das ist die Gnade. Saulus war also willig, nun den ganzen Willen Gottes, der sich ja in der Gnade Jesu offenbart, zu tun. Sie führten ihn nach Damaskus als einen Menschen mit einem veränderten Willen im Herzen. Er hatte dieses Gespräch innerlich, äußerlich mit Jesus geführt. Und er kam nun in die Stille. Er wollte sich nicht mehr auf seine Taten verlassen. Er war 3 Tage blind und er war in der Tat nicht nur blind äußerlich, sondern er war zunächst ja für die Gnade blind. Aber Jesus wollte ihn in diesen 3 Tagen, das ist wie symbolisch, zeigen, ich habe deine Blindheit getragen, ich war auch 3 Tage im Tode. und habe deine Blindheit getragen, bin auferstanden und nun sollst du auch nach 3 Tagen sehend werden. Damit das geschieht, was einst schon Maria durch den Heiligen Geist auch den Menschen sagte bei der Hochzeit zu Kana, was er euch sagt, das tut. Und als wir neulich, Ingrid und ich, so einen Privatgottesdienst zu Hause hatten, weil wir es nicht mehr schafften am Sonntag nach Lichterfelde, haben wir uns das auch gesagt. Ja, wie war denn das? Haben die Leute das verstanden, dass man Wasser in ein paar Krüge reingießen soll und dann noch dem Speisemeister eine Kelle voll Wasser bringen soll? Der hält uns doch für verrückt, der schmeißt uns doch raus. Was er euch sagt, das tut. Fragt nicht danach, ob das funktioniert, sondern tut's. Das sollte Saulus auch lernen. Und darum war er 3 Tage blind und die Wandlung fand ja dann auch in seinem Namen statt. Saulus heißt ja der Erbetene, von Gott Geschenkte. Nachher trug er den Namen Paulus, der Kleine, der Geringe, der von Gott Geschenke annimmt. So können wir sagen. Nicht der Macher ist, sondern der Gott machen lässt. Und damit ihm das nicht abhanden kommt, diese Erfahrung, so schrieb er ja später in den Briefen, bekam er ein Pfahl ins Fleisch. Ja, an die Galater schrieb er ja, ich war ja so verächtlich für euch, ihr hättet am liebsten eure Augen ausgerissen und mir gegeben. Nicht? Mein Augenleiden sah ich sehr verächtlich aus. Und in 2. Korinther 12, Vers 7 schrieb er, das hat Gott mir gegeben, damit ich mich nicht überhebe. Mit anderen Worten, dass ich immer an die Damaskusstunde denke, wer ich war, wer ich geworden bin. Wenn sich unsere Augen für unsere Möglichkeiten, Gott zu dienen, schließen, öffnen sich die geistlichen Augen zum Leben für und mit Gott. Diese verfolgende Gesetzlichkeit wird dann durch die segnende Gnade ersetzt und in unserem Herzen, im Herzen aller wiedergeborenen Gläubigen, bleibt immer dann die Frage, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Es kann sich auch sehr verändern. Was du heute tun solltest, muss nicht morgen wieder dran sein. Herr, der Tag gehört dir. Was soll ich tun? Jesus sagt, du sollst sehen, was ich tue und dich führen lassen. Vielleicht so weit zu diesem Vorspann, es geht ja dann noch ein bisschen weiter, dass eben Saulus wieder sehend wird und auch eine große Verheißung bekam in seinem Leben, dass er nun von Gott für Dinge gebraucht wird, die er nie vorher geahnt hat.